Gut, sollen wir nochmal eintauchen? Sammy, drückst du drauf? Papa, ich danke dir für diesen Morgen, für deine wunderbare Liebe. Vater, danke für deine Gegenwart im Lobpreis und in der Anbetung. Danke, dass du es liebst, dass du wohnst und thronst im Lobpreis deiner Kinder. Papa, danke, dass du jeden Einzelnen so sehr liebst. Danke, dass du mit jedem einen wunderbaren Plan hast. Danke, dass du mit dieser Gemeinde einen wunderbaren Plan hast. Danke, dass du mit Deutschland und mit Europa, mit dieser Welt einen wunderbaren Plan hast. Papa, danke, dass deine Pläne in Existenz kommen. Papa, ich danke dir, dass deine Wahrheit ans Licht kommt. Dass wir auch mehr und mehr erkennen, wie du wirklich bist und nicht, wie du scheinbar bist oder eventuell bist oder wie Menschen meinen, wie du bist, sondern dass du dich uns offenbarst und es immer mehr und immer tiefer und immer größer und immer herrlicher und immer liebevoller. Vater, wir wollen dich kennen, wie du wirklich bist. In der Tiefe, nicht nur in der Länge, in der Breite und in der Höhe, sondern in der Tiefe, Vater. Vater, ich bete, dass diese Gemeinde erlebt, wenn die Tiefe ruft. Vater, wir wollen dich erkennen, wie du wirklich bist. Und ich bete, dass diese Predigt heute dazu beiträgt, dass du größer wirst, dass du herrlicher wirst, dass du in unseren Herzen größer und herrlicher wirst, weil groß und herrlich bist du ja schon. Vater, ich bete, dass du in unseren Herzen immer mehr Gestalt gewinnst und dass du Freude bist für uns. Die Freude an dir ist unsere Stärke. Papa, und ich bete, dass diese Gemeinde in diese Freude kommt, in diese Freude an dir, dass wir stark sind, nicht mehr schwach, dass wir überwinden und nicht mehr überwunden werden, dass wir siegreich sind und nicht mehr Verlierer. Papa, ich bete, dass wir den Kopf werden, nicht mehr der Schwanz sind. Der Kopf sein heißt vorausgehen, der Schwanz heißt hinterher trotteln. Vater, ich will, dass diese Gemeinde vorausgeht und dass wir da hineinkommen in das, was du für uns hast. Und du führst uns auf rechter Straße um deines Namens willen. Und du bereitest uns einen Tisch im Angesicht unserer Feinde. Und dafür danke ich dir. Halleluja. Papa, danke für deine Pläne. Danke, dass die Wahrheit mehr und mehr durchbricht und ans Licht kommt. Halleluja. Halleluja. Amen. Wow. Wisst ihr, dass der Vater schon ganz im Anfang der Bibel beschrieben ist als ein liebevoller Vater? Möchte heute anknüpfen an dem, was ich letzte Woche eigentlich predigen wollte. Spüre, dass heute dran ist. Gott sei Dank. Halleluja. Und es ist interessant. Ich habe das so gelesen und denke mir so, das ist wie eine Stellenbeschreibung, die der Vater gibt. Es ist wie eine Beschreibung seiner selbst. Es gibt viele Menschen, die sagen, Gott ist so. Die einen sagen so. Und meistens hat es damit zu tun, in dem Modus, wo sie gerade selber drin sind. So wie sie sich, wenn sie sich gut fühlen, sagen sie, ach, Gott ist lieb. Wenn sie irgendwie gerade Probleme haben, sagen sie, Gott ist strafend. Und sie übertragen so ihre eigene Einstellung, ihr eigenes Leben auf Gott. Auch Christen machen das, auch Pastoren machen das, auch Prediger machen das. Wisst ihr das? Aber wir wollen wissen, was in der Bibel steht, oder? Wisst ihr, dass es in der Bibel eine Stellenbeschreibung gibt, wo Gott sich selbst beschreibt? Und das schon ziemlich nah am Anfang. Interessiert uns das? Ist das wichtig für uns? Ich glaube, es ist immens wichtig, dass wir wissen, wie Gott sich selber beschreibt. Und nicht, wie Menschen ihn beschreiben. Oder wo manche Menschen erzählen, wie er gerne wäre. Und da offenbart der Vater sein Herz. Da offenbart er seinen Charakter. Da offenbart er seinen Willen. Da offenbart er seine Liebe. Und das ist so immens wichtig für uns. Und letzte Woche, ich habe so gespürt, dass der Vater unser Navi einstellen will. Unser Navigationssystem. In welche Richtung fahren wir? Wisst ihr, wenn wir von hier nach Hamburg fahren wollen, dann gibt es zig Straßen, zig Autobahnen und zig Landstraßen, die wir nehmen können. Wir können sogar durch jedes Dorf fahren. Jeder kommt irgendwann in Hamburg an. Aber die Frage ist, wo will der Herr, dass wir fahren? Versteht ihr? Manche Leute durchleiden Krankheit auf dem Weg nach Hamburg und sagen, das war der Wille des Herrn. Bei anderen geht's Auto kaputt und sagen, das war der Wille des Herrn. Bei manchen fällt das Navi von der Scheibe und sagen, das war der Wille des Herrn. Und viele sagen, es ist der Wille des Herrn. Aber ist es der Wille des Herrn? Ist es das? Ich glaube, wenn wir da sind, wo Gott uns haben will, haben wir Erfolg. Ich sage nicht, dass wir keine Schwierigkeiten mehr haben. Aber ich glaube, dass es da ist, wo Gott uns haben will. Da ist Erfolg. Da ist alles, was wir brauchen. Amen. Wir gehen mal rein in Luther zuerst. 2. Mose 34, Verse 5 bis 7. Und es ist immens wichtig, was hier steht. Da kam der Herr in der Wolke herab, trat zu Mose und rief seinen Namen, der Herr, aus. Gott stellt sich hier vor. Gott stellt sich hier Mose vor und sagt, ich bin der Herr. Es gibt nur einen Herrn. Und es ist Gott. Amen. Ich bin der Herr. Er zog an Mose vorüber und rief, ich bin der Herr, der Barmherzige und Gnädige. Meine Geduld ist groß, meine Liebe und Treue kennen kein Ende. Wow. Ist das nicht fantastisch? Wie Gott sich schon im Alten Testament, im Alten Bund offenbart. Wie Gott wirklich ist, was wirklich sein Herz ist. Er ist der Treue, der Barmherzige, der Gnädige. Er ist groß an Geduld, nicht klein, sondern groß. Meine Liebe und Treue kennt kein Ende. Was eine fantastische Stellenbeschreibung, oder? Wenn ich es mal so nennen darf. Gott stellt sich Mose vor. Mose fragt, wer bist du, wie bist du? Ich bin der strafende Gott. Ich bin ruckzuck zornig und reiz mich ja nicht, dann explodiere ich und mach dich fertig. Das ist, wie manche Gott sehen, wie manche über ihn denken. Aber es ist wichtig, wie er sich uns offenbart, wie er sich uns zeigt. Gefällt euch das? Halleluja. Ich bin der Herr, der Barmherzige, der gnädige Gott. Meine Geduld ist groß, meine Liebe und Treue kennt kein Ende. Wow, ich liebe diese Verse, weil es berührt mich. Geh mal eins weiter. Was ist denn das jetzt? Du sollst Luther bleiben. Zurück. Wir bleiben in Luther. Was du jetzt? Das ist schon wieder in Hoffnung. Was ist denn das für ein Durcheinander? Bleib mal in Luther geschwind. Das brauchen wir. Der da tausenden Gnade bewahrt und vergibt Missetat, Übertretung und Sünde. Aber ungestraft lässt er niemanden, sondern sucht die Missetat der Väter heim an Kindern und Kindeskindern bis ins dritte und vierte Glied. Oh. Ja, was ist jetzt passiert? Jetzt könnte man fast meinen, Gott hebt alles auf mit diesen Worten, der die Schuld an den Kindern und Kindeskindern heimsucht bis ins dritte und vierte Glied. Man könnte, wenn man es geschwind liest, denken, Gott hebt jetzt alles auf, was er vorher über sich gesagt hat. Ja, ist er jetzt gnädig und barmherzig oder sucht er jetzt die Missetat heim? Wir schauen uns das nachher noch tiefer an, aber ich möchte euch das zeigen. Für uns ist ganz immens wichtig zu verstehen, dass es für uns keine Vorfahrenschuld mehr gibt. Glaubt jemand von euch an Vorfahrenschuld? Gott sei Dank keiner. Gibt es Vorfahrenschuld? Auf jeden Fall, das lesen wir hier. Aber sobald ich mich bekehrt habe, sobald ich wiedergeboren bin, sagt die Bibel in 2. Korinther 5, Vers 17, alles ist vorbei, alles ist neu geworden. Wenn alles vorbei ist, ist für mich auch die Vorfahrenschuld vorbei. Könnt ihr mir folgen soweit? Wenn das nicht der Fall wäre, dann hätte ich ein Riesenproblem in meinem Leben. Dann würde die Strafe nicht mehr auf ihm liegen, sondern auf mir. Da hätte ich immer noch ein Problem. Aber Jesus hat die Strafe bezahlt, ein für alle Mal. Stellt euch mal vor, Osama Bin Laden oder Adolf Hitler oder Josef Stalin wäre mein Vater. Und ich würde mich bekehren. Wie viel von der Schuld meines Vaters wäre auf meinem Leben? Wie viel? Keine? Eine oder zwei? Was jetzt? Wenn ich von neuem geboren werde und Jesus mich reinwäscht mit seinem Blut, wie viel Schuld ist dann auf mir? Null. Versteht ihr? Ihr müsst aber verstehen, dass diese Mächte und Kräfte, die an meinem Vater gearbeitet haben, in mein Leben noch wollen. Sie wollen gern mich auch zu einem Hitler machen, zu einem Stalin. Versteht ihr das? Und das dürft ihr nicht durcheinander bringen. Diese Mächte sind aktiv und greifen an, aber die Schuld meiner Väter liegt nicht mehr auf mir. Ich bin frei. Wenn der Sohn frei macht, der ist wahrhaftig frei. Amen. Und Römer 8, Vers 1 sagt, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Wer hat mit Verdammnis zu kämpfen? Die verdammt sind. Wer ist verdammt? Satan und seine Engel. Amen. Habe ich noch irgendeine Verdammnis in meinem Leben? Oder bin ich reingewaschen mit dem Blut? Seht ihr, wie raffiniert es ist? Wir müssen alles im Alten Testament lesen aus der Sicht der neuen Schöpfung. Sonst bringen wir es durcheinander. Und ich höre immer wieder von Christen, die mir so einen Mist erzählen, dass sie Vorfahrenschuld haben. Ich habe mal dem Herrn gesagt, Herr, hilf mir, wie ich damit umgehe. Na, der Herr gesagt, frag sie, wie weit man zurück muss. Reicht es bis ins Dritte Reich? Oder muss ich zurück bis zum Napoleon? Oder muss ich zurück bis zum Karl des Großen? Oder zu den Römern? Wie weit muss das? Versteht ihr? Das macht ja gar keinen Sinn. Das ist ein Schwachsinn, das ist Zeitbeschäftigung, wo wir nicht mehr da sind, wo wir sein sollen. Amen. Es wird gleich noch klarer, ich zeige euch das. Aber für mich ist erstmal wichtig, dass ihr begreift, bevor wir richtig ins Gute reintauchen, möchte ich euch geschwind zeigen, was das bedeutet. Wann Gott das tut oder wann er es tun muss. Ist das gut? Wow. Halleluja. Diese Mächte arbeiten mit Lügen, mit Angst. Könnt ihr mir folgen? In meinen Vorfahren waren fast 30 Selbstmörder. In den letzten 300 Jahren. Wir haben das mal nachgeschaut. Ich selbst habe, bis ich 10 war, 3 Selbstmordversuche hinter mir. Frage, ist das jetzt die Strafe Gottes für mich? Es war die Vorfahrenschuld. Mit 9 war ich noch nicht bekehrt, aber mit 19. Amen. Und da habe ich immer noch gekämpft bis 38 mit Selbstmordgedanken. Frei bin ich erst seit ich 38 war. Warum? Weil diese Kräfte und Mächte meine Familie nicht verlassen wollten. Könnt ihr mir folgen? Das ist aber nicht eine Schuld meiner Vorväter, die auf mir lag, weil ich bin frei von Schuld. Entweder liegt die Strafe auf ihm oder sie liegt nicht auf ihm. Oder Jesus sagt, Vater, es ist vollbracht bis auf die Vorfahrenschuld von Thomas. Da müssen wir nochmal gucken, was wir damit machen. Könnt ihr mir folgen? Weil wir hatten hier einige Leute, die haben Schiffbruch erlitten im Glauben. Die haben ja immer wieder gesagt, ich habe Vorfahrenschuld. Ich sage, Leute, das stimmt nicht. Du bist frei gemacht durch das Blut des Lammes. Und das ist wichtig, weil wenn du anfängst, das zu bekennen, dann erst kriegen diese Mächte Autorität in dein Leben zu kommen. Du befähigst sie mit deinen eigenen Worten. Wenn ich sage, oh, mich greifen ständig Hexen an und die sind so stark, was werden die Hexen sein? Stark. Und ich wundere mich, warum die so stark sind. Weil ich es glaube. Ist heute auch wieder ein bisschen Rohrreiniger, aber es wird gleich noch richtig gut. Halleluja. Der Vater hat mir gestern Abend eine Geschichte gegeben, so ein Gleichnis, was ich euch erzählen soll. Stellt euch vor, da ist ein Polizist, da ist wiedergeborener Christ, er liebt die Verlorenen, seine Berufung ist Evangelist sein, aber sein Beruf ist Polizist, okay? Er geht in seiner Freizeit, er geht, wenn er Zeit hat, mit der Uniform, immer da an dem Platz, wo die Jugendlichen sich treffen. Da trinken die, da nehmen die Drogen, da machen die alles dummes Zeugs. Und er evangelisiert, er sagt ihnen immer wieder, der Vater liebt euch, schmeißt euer Leben nicht weg, kümmert euch um euer Leben, Gott ist für euch und so weiter, okay? So, nächsten Tag wird er gerufen zum Einbruch im Supermarkt. Und dann wird der Supermarkt umstellt und wenn Kaschen sind da drin, 3 von der Gruppe. Jetzt sagen die 3 zu ihm, hey, lass uns doch laufen, du hast doch gesagt, der Vater liebt uns. Und der Polizist sagt, tut mir leid. Ich bin auch noch Polizist. Ihr werdet jetzt verhaftet und ihr kriegt eure Strafe. Und da hat der Vater einen Konflikt. Und dieses Bild für diesen Polizist ist der Vater im Himmel. Er ist Evangelist und er ist Polizist. Und er kann beides super erfüllen. Aber er kann nicht sagen, okay, ich lasse das Krumme gerade sein. Ich kann euch nicht gehen lassen, weil dann bin ich kein Polizist mehr. Und diesen Konflikt hatte der Vater bis zum Kreuz. Er sagt den Leuten, wie sie leben sollen. Er zeigt ihnen seine Liebe. Er sagt, ich habe euch lieb, ich bin für euch. Ändert euer Leben, ihr zerstört euch selber, wenn das so weitermacht. Und durch die Drogensucht kam die Beschaffungskriminalität. Versteht ihr? Sünde gebiert Sünde. Und dann sagen sie, wo sie im Polizeibuschen sitzen, ja, lass uns doch jetzt laufen. Du hast doch immer von Gnade und Erbarmen und Liebe erzählt. Und der Vater sagt, ich kann nicht. Ihr müsst eure Strafe absetzen. Und dann eines Tages kommt der Sohn des Polizisten und sagt, Papa, ich gehe für die 3 in den Knast. Ich hol sie aus dem Knast raus. Ich nehme die Strafe auf mich für die 3. Und ab dem Moment kann der Polizist sagen, ich kümmere mich jetzt nur noch ums Evangelisieren. Weil die Strafe bezahlt ist. Könnt ihr die Geschichte verstehen? Er kann sich voll und ganz auf das Erlösungswerk seines Sohnes konzentrieren. Von jetzt an, er muss nicht mehr der Polizist sein, der straft. Seid ihr bei mir? Auf wem liegt die Strafe? Auf uns oder auf Jesus? Wie viel davon, von der Strafe? Alle. Also wird der Vater uns noch verhaften oder uns ins Gefängnis bringen? Nein, warum? Weil ein anderer bezahlt hat. Ihr wisst, einer muss bezahlen. Gott kann nicht sagen, das lassen wir jetzt durch. Und jetzt, das ist ab dem Kreuz, ist das der Vater. Der sagt, kommt alle her. Ich evangelisiere euch, ich bin für euch, ich liebe euch. Hab keine Angst, mein Sohn hat bezahlt. Ihr seid alle frei. Und das ist jetzt, das ist der Vater im neuen Bund. Das Problem ist, dass manche Leute den Vater noch von früher kennen, vor dem Kreuz. Und die sagen, hey, pass auf, der ist Bulle. Denn der verhaftet euch. Ich habe es ein paar Mal gesehen. Der ist gleich dabei und bringt euch vor den Richter. Er musste das tun, solange noch kein anderer bezahlt hat. Versteht ihr? Und das ist das Problem in der Christenheit, dass sie nicht begreifen, dass der Vater die Strafe auf den Sohn gelegt hat und dass das bezahlt ist. Sie sehen immer noch mit der Brille des alten Bundes, versuchen sie den Vater zu erklären. Und das ist das Problem, was wir haben. Bezüglich auf die Bibelstelle. Halleluja. Gehen wir mal zurück. Und jetzt lesen wir es mal in Hoffnung. Boah, das ist so gigantisch gut, Leute. Das ist der absolute Hammer. Ich lasse Menschen meine Liebe erfahren über Tausende von Generationen. Ich vergebe die Schuld und die Bosheit derer, die sich gegen mich aufgelehnt haben. Doch ich strafe auch, wenn jemand mich verachtet. Seht ihr hier jetzt den Punkt? Dann muss er die Folgen tragen und nicht nur er, sondern auch seine Kinder, Enkel und Urenkel. Seht ihr das Prinzip? Die Strafe kommt auf die, die das Erlösungswerk des Sohnes ablehnen. Die sagen, brauche ich nicht. Für die bleibt nur die Strafe übrig. Wer die Erlösung ablehnt, bleibt die Strafe übrig. Aber nicht für uns. Wir sind die Erlösten. Amen. Wir sind freigemacht. Guck mal, ich vergebe die Schuld und die Bosheit derer, die sich gegen mich aufgelehnt haben. Ich lasse Menschen meine Liebe erfahren über Tausende von Generationen. Seht ihr? Weißt du, dass mit dir was Neues angefangen hat? Weißt du, dass deine Kinder die gesegnetsten Kinder sind, die über diesen Planeten laufen? Weißt du, dass deinen Kindern eigentlich nichts passieren kann? Er hat seinen Engeln befohlen. Er bewahrt auch dich. Und ich liebe das. Das ist so gigantisch gut, dass unser Verstand erstmal, kann das sein? Ja, es kann sein. Wisst ihr, und ich lese gerade ein Buch und da habe ich das auch raus. Manche von euch wissen es, ich habe letztes Jahr angefangen, über den neuen Bund zu lernen von Reinhard Hirtler. Hammer. Nichts hat mich so sehr gesegnet wie diese Offenbarung und diese Lehre vom Reinhard letzten Jahres. Es sind 6 oder 7 Predigten, habe ich euch alle per E-Mail geschickt, ich glaube im August oder im Juli, ich weiß nicht mehr genau. Und da gibt's auch das Buch dazu, das habe ich mir nachträglich besorgt. Und es heißt Leben aus der Fülle des neuen Bundes, das vollbrachte Werk des Kreuzes verstehen und erleben. Leute, es ist so immens wichtig, dass wir nicht mehr Altes mit Neuem vermischen. Wir haben gerade gehört von Lydia, dass der Vater den neuen Wein in die neuen Schläuche füllen will. Stimmt es? Dieses Prinzip ist das Gleiche, wird immer gleich bleiben. Du kannst den neuen Wein nicht in die alte Schläuche, die wird's zerreißen. Menschen, die alttestamentlich denken, können nicht begreifen, dass der Vater Liebe ist. Das können die nicht verstehen, ist für die unmöglich. Selbst wenn du wiedergeboren bist, ist es schwierig. Da bist du in der ersten Liebe und alles ist top. Und dann kommen die Religiösen und sagen dir, was, der Vater liebt dich immer? Nee. Ihr lacht darüber. Aber es gibt Leute, wenn du dich mit denen unterhältst, Christen, da denkst du, um Gottes Willen, was hören die, wo leben die, was haben die für Überzeugungen? Darf ich mal fragen, wann du dein Kind liebst? Zwischen 12 und Mittag? Zwischen Tapete und Wand? Oder immer? Oder wenn es gerade ganz lieb ist und der Mama das Geschirrspülen hilft? Oder liebst du es auch, wenn es gerade bekannt wird, dass es beim Tante-Emma-Laden geklaut hat? Du liebst doch dein Kind immer, oder nicht? Du kannst ja gar nicht aufhören, dein Kind zu lieben, stimmt's? Und am meisten tut's dann weh, wenn es Mist baut. Da merkst du, wie sehr du dein Kind liebst. Weil wenn du es nicht lieben würdest, würd's nicht wehtun. Stimmt das? Der Vater liebt uns total. Ich möchte da ein paar Seiten vorlesen lassen von Vanessa. Aus dem Buch, und ich glaube, das ist immens wichtig heute Morgen, weil ich einfach spüre, wie der Vater euch noch näher zu ihm ziehen will. Er möchte, dass nichts mehr zwischen ihm ist. Wisst ihr, was die besten Bauwerke der Welt sind? Mit so einem Zentimeter Spalt zwischen den Steinen, oder? Nee, es sind die, wo du nicht mal ein Blatt Papier zwischen die Steine bekommst. Die sind akkurat gebaut. Weißt du, und ich glaube, der Vater will so eine Liebesbeziehung mit uns haben, damit nicht mal ein Blatt Papier dazwischen passt. Und der Teufel würde gern sein Blatt Papier dazwischen schieben. Ja, das hat er auch bei Jesus probiert. Der Vater sagt, das ist mein geliebter Sohn. Das ist ein Statement. Das ist, nicht vielleicht, nicht irgendwann, das ist mein geliebter Sohn. Und als der Teufel ihn versucht, sagt er, was sagt er zu ihm? Wenn du Gottes Sohn bist. Wisst ihr, was das ist? Er versucht mit dem Blatt Papier des Zweifels dazwischen reinzukommen, zwischen Jesus und zwischen dem Vater. Aber es war nicht möglich. Warum? Weil kein Platz war für dieses Blatt Papier. Amen. Er hat es probiert, aber es hat nicht geklappt. Wisst ihr, und dieselbe Beziehung möchte Jesus mit uns haben. Und er geht auf einige Punkte ein. Vanessa, kannst du ab hier lesen? Ja, haben wir schon. Halleluja. Hört gut zu.
Es ist ziemlich erstaunlich für mich, wie Menschen, die die Bibel mit einer alttestamentlichen Mentalität lesen, die Freundlichkeit Gottes nicht sehen, die sich durch das ganze Alte Testament zieht. Wenn du alte und neue Kirchengeschichte studierst, wirst du herausfinden, dass es niemand gibt, der jemals auf bedeutsame Weise von Gott eingesetzt wurde und dabei nicht die wahre freundliche und wundervolle Natur Gottes im Alten Testament erkannt hätte. Es war immer schon Gottes Sehnsucht, seit Grundlegung der Welt mit den Menschen in einer liebenden, fürsorglichen und intimen Beziehung zu leben. Er hat sich immer gewünscht, dass wir mit ihm auf Basis seines wahren Charakters in Beziehung leben und nicht auf Basis eines entstellten Charakters, wie die Religion ihn darstellte. Wenn unsere Augen geöffnet werden können, um Gottes Herrlichkeit zu sehen, und wenn wir durch diese 7 verborgenen Eigenschaften gehen, wie Gott sich hier selbst beschreibt, werden wir nichts anderes tun, als uns ihm hinzugeben und ihn anzubeten. Religion hat uns belogen, als sie versuchte, uns einzureden, dass Gott ein zorniger Gott ist. Die 7 Attribute, die Gottes Herrlichkeit zeigen. In 2. Mose 34, Vers 6 bis 7 fängt Gott an, seinen wundervollen Charakter und seine wundervolle Natur zu offenbaren. Während wir durch diese Charaktereigenschaften gehen, werde ich dir sagen, was ihre ursprüngliche Bedeutung im Hebräischen ist, sodass du wirklich die Herrlichkeit Gottes ergreifen kannst. Das Erste, was Gott sagt, ist, dass er barmherzig ist. Das bedeutet, Mitgefühl oder zärtliches Erbarmen zu haben. Genau da, mitten im alten Bund, zeigte Gott seinem Volk, wie er wirklich ist. Wir müssen uns in Erinnerung rufen, dass Jesus das vollkommene Abbild des unsichtbaren Gottes ist. Wenn du die Evangelien liest, wirst du einen mitfühlenden Jesus sehen, der sich zärtlich um die Schwachen, die Kranken, die Sünder, die Zurückgewiesenen, die Frauen und die Kinder sorgte. Er war so mitfühlend, dass er in den Zeiten seiner größten Not nicht für sich, sondern um andere besorgt war. Die zweite Eigenschaft, die die Herrlichkeit Gottes offenbart, ist, dass er gnädig ist. Das ist ein sehr starkes hebräisches Wort und es ist sehr schwer in unserer Sprache zu übersetzen. Das Beste, was wir herausholen können, ist zu sagen, es bedeutet, dass er gütig und freundlich ist und Gunst gibt. Ich würde hier einmal kurz Pause machen und nachsinnen, welche verschiedenen Gedanken über Gott du beim Lesen der Bibel durch religiöse Linsen hattest. Gott war nie ein anderer Gott als der er nach seiner eigenen Aussage ist. Er wird immer gütig zu dir sein, er wird immer freundlich sein und wird immer alles tun, um dir sein Wohlwollen zu zeigen. Das dritte Attribut, das die Herrlichkeit Gottes zeigt, ist seine Langmut. Dieses Wort bedeutet, geduldig zu sein, langsam zum Zorn und nicht leicht zu provozieren. Könnt ihr sehen, wie der Teufel den Charakter Gottes verzerrt hat? Viele Gemeinden predigen über einen Gott, der so zornig ist, dass er immer nach seinem Weg sucht, seinen Zorn an seinem Volk auszulassen. Gott selbst sagt, dass dies nicht wahr ist. Als nächstes bezeichnet Gott sich als überfließend an Gnade. Das bedeutet, sehr viel Güte und Zärtlichkeit zu haben. Wiederum, wenn du die Evangelien liest, wirst du diese Charaktereigenschaft klar im Leben Jesu wiedergespiegelt sehen. Er war so gütig und freundlich, dass Leute, die von der Gesellschaft abgelehnt wurden, magisch von ihm angezogen waren. Mütter drängten sich durch die Menge mit ihren kleinen Kindern, damit er sie berühren und segnen konnte. Prostituierte weinten zu seinen Füßen, weil sie von so viel Freundlichkeit und Zärtlichkeit überwältigt waren. Sünder und Steuereintreiber, welche von der Gesellschaft gehasst wurden, übergaben ihm freiwillig ihr Leben und folgten ihm. Unser Gott ist ein Gott der Güte und Zärtlichkeit. Das ist seine herrliche Natur. Wenn dein Herz nicht an die Güte Gottes glaubt, bist du nicht imstande, mit ihm in so einer Beziehung zu sein, wie er es sich für dich wünscht. Das fünfte der sieben Attribute, die Gott Mose verkündigte, war, dass er ein Gott der Wahrheit ist. Dieses Wort steht in der ursprünglichen hebräischen Bedeutung dafür, dass er treu und verlässlich ist. Gott ist absolut verlässlich und wird immer tun, was er versprochen hat, wenn wir es wagen, ihm zu vertrauen. Viele Leute versuchen, an das Wort Gottes und die Verheißungen Gottes zu glauben, ohne seine Herrlichkeit, das heißt seinen Charakter, gesehen zu haben. Wenn dein Herz nicht davon überzeugt ist, dass Gott durch seine Natur gut, freundlich und verlässlich ist, dann wirst du nicht das Vertrauen haben, an seine Verheißungen zu glauben. Glaube ist nichts Technisches. Es bedeutet, uns mit der Herrlichkeit Gottes zu verbinden. Die sechste und vorletzte Eigenschaft ist, dass er Barmherzigkeit behält für Tausende. Das Wort Barmherzigkeit ist dasselbe, das im ursprünglichen Hebräisch für Eigenschaft Nummer 4, Gnade, verwendet wurde. Es stellt sich die Frage, warum würde Gott sich dasselbe Attribut zweimal zuschreiben? Die Antwort ist klar. Beide diese Eigenschaften haben ein anderes Wort dazugefügt. Das Wort überfließend ist ein Adjektiv und bedeutet reichlich, üppig, weitläufig, eine große Menge oder eine Vielzahl. Das zweite Mal fügt Gott eine Zahl hinzu. Es sagt, dass er Barmherzigkeit behält für Tausende. Die ursprüngliche Bedeutung ist, dass er seine Zärtlichkeit und Freundlichkeit uns gegenüber sorgfältig bewahrt, für immer und immer. Das bedeutet, das Wort tausend in der Numerologie der Bibel bedeutet eine endlos lange Zeit. In einfache Worte gefasst sagt Gott hier, es ist meine Herrlichkeit, die sorgfältig über dich wacht und sicherstellt, dass ich immer freundlich und zärtlich zu dir bin. Die siebte und letzte Eigenschaft, die Gott Mose offenbarte, ist, dass er vergebend ist. Gott sagte, dass er die Missetaten, Übertretungen und Sünden vergibt. Die Bedeutung des Wortes vergeben ist begnadigen, beseitigen oder übersehen. Gott beschreibt hier seine erstaunliche Herrlichkeit, indem er uns die Dinge aufzählt, für die er entschieden hat zu begnadigen, zu beseitigen und darüber hinwegzusehen. Diese drei Dinge, die er sich entschieden hat zu vergeben, sind progressiv. Missetat bedeutet Perversion, Schuld und Verdorbenheit. Übertretung bedeutet rebellisch zu sein, was sich auf eine Haltung bezieht. Sünde wird abgeleitet von der Ursprungsbedeutung Zielverfehlung, aber das Wort bezieht immer eine freiwillige Handlung mit ein. Gott erklärt, dass es seine Herrlichkeit ist, unsere Perversion, unsere Rebellion und sogar unsere freiwilligen Handlungen gegen ihn zu verzeihen. Ich habe sagen hören, dass Gott freiwillige Sünde nicht vergibt. Ich wusste gar nicht, dass es eine andere Art von Sünde gibt. Wir wählen zu sündigen und Gott wählt zu vergeben. So ist seine herrliche Natur. Ich finde es so wundervoll, dass hier mitten im Alten Testament mit einem rebellischen Volk Gott zeigt, wie gut er wirklich ist. Paulus zitiert den Propheten, wenn er in Römer 10, Vers 21 sagt, in Bezug auf Israel aber spricht er, den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt nach einem ungehorsamen und widerspenstigen Volk. Wieder sehen wir die wunderbare Natur Gottes, der nicht davon abzuhalten ist, uns zu lieben. Der scheinbare Gegensatz. Während wir diese Schriftstelle lesen, habe ich mit Absicht den letzten Teil bis jetzt weggelassen. In 2. Mose 34, Vers 7, wo Gott seinen herrlichen Charakter beschreibt, fährt er mit folgender Feststellung fort. Aber keineswegs ungestraft lässt, sondern heimsucht der Väter Missetat an den Kindern und Kindeskindern bis an das dritte und vierte Glied. Ich habe diese Schriftstelle viele Male von Christen zitiert gehört, indem sie aus dem Kontext rissen um damit das Chaos in ihrem Leben zu rechtfertigen. Sie sagen, dass es irgendeine Sünde geben muss, die ihr Vater, Großvater oder ihre Urgroßmutter begangen hat und dass Gott nun deren Missetaten an ihnen heimsucht und sie für die Sünden der Vorväter richtet. Was für eine schreckliche alttestamentliche Theologie. In Christus sind alle Vorfahrensflüche weg und alle Dinge sind neu geworden. Lasst uns diesen offensichtlichen Widerspruch betrachten, welcher in Wirklichkeit kein Widerspruch ist. Gott hat uns ganz deutlich gezeigt, indem er seine 7 erstaunlichen Eigenschaften beschrieb, dass er mitfühlend, freundlich, geduldig, nicht leicht zu erzürnen, sanftmütig, verlässlich und bedingungslos vergebend ist. Sieh dir das 7. Attribut an, das sagt, vergebend die Missetaten, Übertretungen und Sünden. Gleich danach fügt er die Aussage hinzu, der keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern an der 3. und 4. Generation. Wie kann Gott zuerst sagen, dass er so freundlich und vergebend ist und dann plötzlich hinzufügen, dass er die Schuldigen keineswegs ungestraft lässt? Wenn wir aus freiem Willen und eigener Wahl uns entscheiden, diesen großartigen Gott zurückzuweisen, seine Güte und seine Vergebung, dann bleibt nichts mehr übrig außer dem Gesetz, durch das wir verurteilt werden müssen. Gott möchte niemals, dass jemand seinen Zorn erfahren muss, der durch seine heilige Natur gegen die Sünde freigesetzt werden muss. Das Einzige, das Gott möchte, dass wir es jemals erfahren, sind seine Barmherzigkeit, Freundlichkeit, Güte und Vergebung. Wenn wir uns jedoch entscheiden, seine Freundlichkeit zurückzuweisen, muss er mit gebrochenem Herzen zusehen, wie wir die Konsequenzen unserer schrecklichen Entscheidung, nämlich Gericht, erfahren. Aber warte, es gibt noch einen anderen wunderbaren Teil dieser Geschichte. Gott sagt, dass er die Schuldigen auf gar keinen Fall ungestraft lässt, und weil er sich bereits festgelegt hat, dass er gütig und sanftmütig ist und alles vergibt, heißt das, dass für ihn keine Schuldigen mehr vorhanden sind, es sei denn, sie weisen seine herausragende Liebe und Vergebung zurück. Es gibt niemanden, der in den Augen unseres liebenden Vaters schuldig sein muss. Alles kann vergeben werden. Kannst du sehen, wie religiöses Denken und das Lesen der Bibel durch die Brille des Alten Bundes das Bild unseres liebenden Vaters verzerrt und aus ihm einen zornigen, strafenden Gott gemacht hat, der er gar nicht ist? Es gibt 2 Arten, Gottes Freundlichkeit und Vergebung zurückzuweisen. Der eine Weg ist freiwillig zu erklären, dass wir sie nicht empfangen wollen, was kein Christ jemals tun würde. Der andere Weg ist viel subtiler. Es ist Selbstgerechtigkeit, durch die wir versuchen, Gottes Freundlichkeit, Güte und Vergebung durch unsere eigenen Verdienste zu empfangen. Da seine Herrlichkeit nur als kostbares Geschenk empfangen werden kann, haben wir sie zurückgewiesen, indem wir sie verdienen wollen.
Wow, Halleluja, ich hoffe, das hat euch gesegnet. Bringt euch das was? Merkt ihr, wie der Vater sich offenbart uns, wie er sich dir offenbaren will, noch tiefer? Ich glaube, dass 2019 ein Jahr wird, wo wir ganz, ganz viele übernatürliche Dinge erleben werden. Glaubt ihr das? Ich glaube das vor allem in deinem Leben, auch in meinem Leben. Ich glaube, dass wir Begegnungen haben werden, übernatürliche Art und Weise. Wow, totale Begeisterung hier. Schade, echt schade. Man muss sich woanders predigen. Hey, freut euch doch. Ihr freut euch doch mal. Ich finde das gigantisch. Und trotzdem weiß ich, ich bin schon ganz weit mit dem Bild vom Vater, aber ich bin noch nicht am Ziel. Ja? Und je mehr du einen schlechten Vater im Natürlichen hattest, desto schwieriger fällt es dir zu glauben, dass Gott ein guter Vater ist. Für Leute, die einen guten Vater im Natürlichen haben, die sagen, ja, hurra, der Vater ist gut, weiß ich doch. Für mich war es ein ganz langer Prozess. Ja, überhaupt, ich habe überhaupt nicht verstanden, warum Gott mich liebt. Warum liebt er mich denn? Kann ich gar nicht verstehen. Ich habe mich ja selber nicht geliebt. Und ich spüre so, dass das ja einfach das ist, was der Vater uns mit auf den Weg gibt. Wir werden noch viele Predigten hören dieses Jahr. Noch einiges erleben. Amen. Aber ich glaube wirklich, dass der Vater einen Wunsch hat, dass wir ihn repräsentieren, so wie er ist. Wenn dich jetzt jemand fragen würde, erzähl mir mal, wie ist denn der Vater? Oder andersrum, wenn dich jemand fragt, wie ist denn der Thomas, wie ist denn die Lydia, wie ist denn der Clemens, wie ist denn Bärbel, könntest du gleich irgendwas erzählen, weil du ein Bild von uns hast, richtig? ob das stimmt, ob das alles so korrekt ist, ob das alles so ganz genau ist, ist die andere Frage. Aber ich glaube, der Vater will, dass wenn dich jemand fragt, wie ist denn der Vater, dass du ihn beschreiben kannst, wie er wirklich ist. Und nicht aus einer Brieffreundschaft heraus, ja, der hat mir geschrieben, so wäre angeblich, gesehen habe ich ihn noch nie, aber wahrscheinlich stimmt es. Nee, sondern aus voller Überzeugung, wo du weißt, wow, so ist der Vater. Amen. Und das ist, wo du glauben musst, hier kommt der Glauben ins Spiel. Das ist, was ich ganz extrem spüre, dass du glauben musst heute Morgen. Du musst glauben. Amen. Wir gehen nochmal in die Bibelstelle, 1. Johannes 4, Vers 16 von letzter Woche. Und da ist auch ein ganz interessanter Schlüssel, oder? Guck mal, was hier steht. Wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat. Wisst ihr, wir brauchen beides. Kennt ihr die Geschichte vom verlorenen Sohn? Kennt ihr alle, oder? Ihr wisst ja, der Sohnemann hat gesagt durch die Blume, Alter, du stirbst mir nicht schnell genug, gib mir die Kohle, ich bin dann mal weg, weil bei dir ist es Kacke. Bei dir ist langweilig, bei dir habe ich keinen Spaß, bei dir findet mein Leben keinen Sinn, gib mir die Kohle und ich bin dann weg. Frage, wann hat der Vater dem Sohn vergeben? Wann? Super, Martin. In dem Moment, als ihm das Erbe auszahlt, in diesem Moment hat der Vater ihm vergeben. Ist aber Schweigen hier. Glaubt ihr das oder nicht? Das ist ja ein Bild für den Vater im Himmel, was Jesus uns hier gibt, in diesem Gleichnis. Würde das nicht stimmen, hätte der Vater nicht jeden Tag Ausschau gehalten. Wenn der Vater nicht dem Sohn vergeben hätte, dann wäre er zornig gewesen. Hast du schon mal jemand nicht vergeben? Wir alle? Okay, super. Oder nicht super. Aber ihr versteht, was ich meine. Jetzt hast du mit jemand richtig Streit oder hast einen Krach gehabt oder der hat von dir das Erbe geholt und ist weg. Jetzt bist du zornig. Sitzt du den ganzen Tag vom Telefon und hoffst, dass der anruft, oder? Wenn du zornig bist, sagst du, Alter, bin so froh, dass der weg ist. Ich hoffe, ich sehe den mein ganzes Leben nie wieder. Ich habe so einen Zorn auf den. Stimmt das? Aber der Vater war nicht zornig. Wir lesen, dass der Vater jeden Tag Ausschau hielt nach dem Sohn. Seine Liebe drängte ihn jeden Tag zu schauen, ob er doch nicht wieder zurückkommt. Stimmt das? Und erst, als der Sohn ganz unten war, fing er an zu erkennen. Er fing an zu erkennen, dass es selbst die Diener im Vaterhaus besser haben, wie er bei den Schweinen. Machte das einen Unterschied für den Vater und die Liebe des Vaters? Macht es einen Unterschied für die Liebe des Vaters, was der Sohn gerade erlebt hat? Nein. Und als er zurückging ins Vatershaus und erlebte, wie der Vater ihn liebte und ihn herzte und ihm alles wieder gab und ihn einsetzte ohne Verdammnis, da fing er an zu glauben, der Vater liebt mich. Zuerst war die Erkenntnis. Im Vaterhaus geht's den Dienern besser. Er hat ja noch nicht erkannt, dass der Vater ihn liebt. Er hat nur erkannt, der Vater liebt die Diener, denn denen geht's gut im Vaterhaus. Und dann, als er den Vater erlebte, wie der Vater ist, wie war denn der Vater zu ihm? Vollkommen in Liebe. Und der Vater lief ihm entgegen. Wisst ihr warum? Er musste ihm entgegenlaufen, denn das, was der Sohn getan hat, war eine absolut unvergebbare Sünde unter den Juden. Es war ein absoluter Frevel und Gotteslästerung und der absolute Unrespekt den Eltern gegenüber, was der Sohn getan hat. Wisst ihr das? Dass das eigentlich unvergeben war? Er musste gesteinigt werden vom Gesetz. Wisst ihr das? Und die Juden hatten so kleine Tongefäße, da war Asche drin. Und wenn sie das auf den Boden warfen und es zerbrach, musste derjenige gesteinigt werden. Der Vater wusste das. Und das Gesetz hätte Recht bekommen. Deswegen lief der Vater dem Sohn entgegen und umarmte ihn, bevor die Bewohner des Dorfes kommen konnten und das Tongefäß zerschlagen. Hat alles Sinn und Zweck in der Bibel. Und der Vater umarmte ihn so schnell und zog ihm den Mantel an, was die Bedeckung seiner Schuld war, und zog ihm die Schuhe an. Könnt ihr folgen? Und dann zog er ihm den Ring an, was die Autorität war. Und die im Dorf durften ihn nicht mehr steinigen, denn der Vater vergab ihm seine Schuld. Okay? Pass auf. wie sehr, wann liebte der Vater ihn? Immer. Aber dem Sohn hat es nichts genutzt, dass der Vater ihn liebte, weil er es noch nicht geglaubt hat. Wisst ihr, wie es uns geht? Jetzt habe ich euch. Ihr hängt an meinem Haken. Versteht ihr, was ich sagen will? Es nützt uns in unserem alltäglichen Leben gar nichts, dass der Vater uns liebt, wenn wir es nicht glauben. Das ist die Botschaft heute Morgen. Das ist die Botschaft, die der Heilige Geist dir gibt. Es nützt dir nichts, dass der Vater dich liebt. Liebt der Vater dich? Das haben wir geklärt. Immer. Mit voller Gnade, mit vollem Erbarmen, mit voller Güte, mit aller Wegnahme der Schuld. Korrekt? Aber wie viele Tage und Stunden hast du in deinem Leben gehabt, seit du wiedergeboren bist, wo du dich nicht geliebt gefühlt hast? Wo du dich nicht angenommen gefühlt hast? Wo du die Vergebung, wisst ihr, da kommt der Punkt mit dem Glauben ins Spiel. Früher habe ich immer gedacht, Glauben ist zu glauben, dass es Gott gibt. Wisst ihr, das tut sogar der Teufel. Der Teufel glaubt, dass es Gott gibt. Der weiß es. Aber Gott glauben heißt, ihm zu glauben, wie er ist. Amen. Stell dir mal vor, Clemens und ich, wir sind Freunde, sind wir sogar in Wirklichkeit. Amen. Und ich fahre nachher mit dem Auto weg und fahre rückwärts und fahre am Clemens auf sein Auto drauf. Oh. Und es kommt einer aus der Gemeinde und sagt, wow, du bist ein Clemens. Oh, wow. Ey, wenn der Clemens kommt, der reißt den Kopf runter. Du kannst nicht auf sein Auto fahren, jedem, aber nicht dem Clemens. Wenn ich Clemens nicht kenne und ich weiß, wie der tickt, dann würde ich das glauben. Und was habe ich? Ich habe ein Problem. Wie lange habe ich das Problem? Bis Clemens kommt. Sagt, ey, das ist doch so eine alte Rübe. Passt schon. Ach komm, hat schon so viele Dellen. Und dann guckst du, oh ja, habe ich noch gar nicht gesehen. Oder er fährt die S-Klasse für 150.000. Macht keinen Unterschied. Und Clemens sagt, ey, ich habe Vollkasko. Aber komm, ist doch nur Blech. Wenn ich weiß, dass Clemens so über materielle Dinge denkt, wie werde ich sein? Entspannt, ich habe ja auch eine Versicherung, oder? Ich werde ganz ruhig bleiben. Wisst ihr, das ist, was der Vater will, wo wir hinkommen sollen. Dass wenn irgendwas in deinem Leben passiert oder auch nicht passiert, dass du gechillt bleibst. Ich liebe mal das Wort. Ich weiß nur, wo ich den Sammy gefragt habe. Sammy, was heißt denn gechillt? Was ist das denn? Ich kenne Chili und gegrillt, aber gechillt kenne ich nicht. Aber Papa, das heißt ganz locker bleiben. Ah, man lernt ja nie aus. Amen. Wann kannst du richtig locker bleiben? Wenn du genau weißt, wie der Vater tickt und wie der Vater ist. Amen. Glaubst du, dass der Vater dich aus jedem Sturm rausholt? Glaubst du, dass wenn du von den Schweinen kommst, der Vater sagt, du stinkst aber nicht schlecht? Oder dass er sagt, dein Gestank hat ihn gar nicht gestört, dich in den Arm zu nehmen? Wisst ihr, was ich glaube? Wir kriegen so eine geistige Keule hier. Eine positive Keule. Keine böse, sondern eine gute Keule, wo wir religiöse Menschen die Kruste weghauen. Mit der Keule. Bam! So lang draufdreschen. Im Positiven. Bis das Korsett und die Kruste der Religion abfällt vor denen, die merken, boah, ich habe 30 Jahre geglaubt, Gott straft mich, Gott richtet mich, Gott ist zornig. Leute, ich sage euch, wenn das schon vor 2000 Jahren weiter gepredigt worden wäre und nicht irgendwann aufgehört hätte, sähe die Welt heute anders aus. Was die Leute suchen, ist doch Vergebung, ist doch Hoffnung. Es ist doch die Botschaft, es wird besser, nicht es wird schlechter. Ich sage euch was, ich habe 30 Jahre gehofft, bald ist die Entrückung her, komme bald. Gott macht mit mir gerade was ganz Neues, wo ich nicht mehr weiß, wo ich gerade bin. Aber ich weiß genau, wo ich bin. Auf einem guten Weg. Auf einmal empfange ich Freude über Freude, noch zu leben, in Deutschland zu sein. Ich bin voller Erwartung auf das, was kommt, was Gott vorbereitet hat für Deutschland. Wir werden bald noch viel mehr hören. Hey, der Teufel hat seinen Thron aufgerichtet in Berlin, im Pergamonmuseum. Hitler hat den nachgebaut in Nürnberg, im Reichsparteitagsgelände. Gott wird seinen Thron aufrichten. Amen. Kannst davon ausgehen, wenn der Teufel was besetzt, dann weil er weiß, dass Gott dahin will. Und jetzt kriege ich ein ganz anderes Denken über Deutschland, über meine Zukunft, über das, was kommt. Ich empfange auf einmal Freude. Ich habe eine Vorfreude. Ich habe so viele Jahre gebetet, Gott, mach mich schwanger. Ich habe immer geguckt, nee, da ist nichts. Aber jetzt spüre ich, da strampelt was. Brrr, bin keine Frau, ich kann es nur irgendwie versuchen, so zu tun, als ob. Aber ich spüre, da ist so eine freudige Erwartung in mir. Seid ihr bei mir? Wisst ihr, und alles, was mich so früher gestört hat, keine Ahnung, was alles, was ich mir so klein... Gott erweitert gerade mein Denken und zeigt mir Dinge, wo ich denke, okay. Ich sitze an meinem Sandkasten und sage, Gott, gib's mir noch ein Förmchen, ich mache noch einen Kugelhupf, ja? Und Gott sagt, komm, wir zwei fliegen mal zusammen zum Mond. Zum Mond? Und dann landen wir auf dem Mond und sagt, jetzt bauen wir hier ein paar Sandhäufchen. Und wenn ich mich gerade so an den Mond gewöhne, dann sagst du, fliegen wir wieder zurück. Wupp. Und dann bin ich wieder da und denke, oh Mann. Und dann muss ich eine Entscheidung treffen. Fühle ich mich wohl in meinem Sandkasten, will da bleiben? Oder möchte ich fliegen ab und zu? Amen. Leute, ich sag euch, wenn das alles so kommt, wie Gott spricht, und ich glaube, er ist kein Lügner, da gibt's keinen Tag mehr, wo es langweilig ist. Amen. Gott will unser Navi richten. Amen. Gott will dein Navi richten. Darf er dir den Zielort eingeben? Und auf dem Weg zu diesem Ziel hat er Etappen für dich, wo du mal anhältst und tankst. Nach der Reifenluft guckst, nach dem Öl, nach dem Wischwasser, deine Sicht frei bleibt. Und wenn das alles gut ist, geht's weiter. Dass du eine kleine Inspektion kriegst. Früher habe ich oft gebetet, habe gesagt, Gott, rede zu mir. Ich war in so einem charismatischen Movement, wo man jede Woche ein Wort brauchte vom Herrn. Am besten jeden Tag. Am besten drei am Tag. So spricht der Herr. Oh, toll. Es ist nichts passiert, hat sich nichts verändert, aber ne, dauernd hat der Herr gesprochen. Und irgendwann habe ich mal gebetet. Da habe ich gesagt, Herr, du hast schon lange nichts mehr zu mir geredet. Sagt er, wenn ich nichts zu dir rede, Thomas, ist alles gut. Hä? Ich war so charismatisch geprägt, dass nur alles gut ist, wenn ich permanent ein Wort krieg. Weißt du, Bärbel steht manchmal 3 Stunden in der Küche, die redet mit mir gar nichts. Aber das ist nicht so, dass die sich scheiden lassen will. Das ist noch alles gut. Seid ihr bei mir? Nur weil sie gerade 3 Stunden nicht spricht, heißt das nicht, dass die mich verlassen will. Und dann sagte Gott mir, weißt du, wenn du von hier nach Hamburg fährst, hat nichts mit Hamburg zu tun, nur ein Beispiel, okay? Und du bist noch auf der Fahrt, dann rede ich nicht dauernd zu dir, sondern fahr einfach weiter, bis du dort bist. Und dann, wenn du dort bist, dann rede ich wieder. Sind ein paar enttäuscht jetzt, oder? Aber weißt du, manchmal sagt er dir auch, bist ein guter Fahrer, Thomas. Ich hab dich lieb. Ich fahre gern mit dir. Ich bin gerne bei dir. Hat aber nichts mit der Strecke zu tun. Obwohl es auf der Strecke stattfindet. Und der Vater zu dir sagt, er liebt dich. Vor Jahren sagte der Herr zu mir, Thomas, wenn du die Angst vom Teufel verloren hast, hast du keine Angst mehr vor mir. Ich bin nicht so wie ihr, wo klar, ja, weiß ich, alles klar. Ich dachte, hä? Hör mir gut zu. Wenn du keine Angst mehr vom Teufel hast, hast du keine Angst mehr vor Gott. Wenn du noch vor Gott Angst hast, hast du Angst vom Teufel. Und seine Angst kann an dein Herz reinsprechen. Er kann dir Gedanken der Angst geben. Dir sagen, deine Zukunft ist katastrophal. Ich werde dich fressen. Ich werde dich platt machen. Amen. Wir müssen frei werden von der Angst vom Teufel und von der Angst vom Vater. Wenn der Vater sagt, ich bin vollkommen für dich, dann bist du frei. Wenn du es verstehst, wenn du es greifst, wenn du es glaubst. Wenn du es glaubst. Der Vater verändert sich nicht. Wir haben es von Clemens gehört und von anderen. Der Vater ist immer derselbe. Der Vater liebte den verlorenen Sohn am Tag, wo er ging, genauso wie am Tag, wo er kam. Und alle Monate und Jahre, wir wissen nicht, wie lange das war dazwischen. Aber dem Sohn hat es nichts genützt, weil er nicht glaubte. Uns nützt es auch nichts, wenn wir nicht glauben. Es reicht nicht nur, dass wir es erkannt haben. Oh, ich habe erkannt, der Vater liebt die Lydia. Oh, bei mir ist alles drunter und drüber. Oh, Ich habe jede Nacht Schüttelfrost. Ich habe so Angst. Dann nützt mir die Liebe, die der Vater für Lydia hat, nützt mir gar nichts, weil ich nicht glaube, dass er mich genauso liebt. Versteht ihr? Und ich glaube, wenn wir da durchbrechen, Leute, wow, dann entsteht hier in Heidelberg ein Kraftwerk mit Kernfusion, wie in der Sonne, wo nichts verbraucht wird, sondern das Ding permanent läuft und die ganze Welt ihre Kabel bringt und sagt, ich will auch von eurem Strom. Und der Vater sagt, umsonst habt ihr empfangen, umsonst geht weiter. Wow, Gott ist so gut, Leute. Gott ist so gut. Ich bin am Ende, hätte ich fast gesagt. Ich bin nicht am Ende. Mir geht's richtig gut. Aber ich möchte, dass ihr begreift, was der Vater euch heute mitgeben will. Nochmal in der Tiefe. Wenn du schon hast, geh noch tiefer rein. Grab noch tiefer. Geh noch weiter runter. Grab tiefer und sag, Papa, ich will noch mehr von dir. Noch mehr von dir. Vor Jahren, am Anfang der Gemeinde, wo wir am Schluss gebetet haben, sagt der Vater zu mir, steck die Pflöcke weit. Habe ich so wupp gemacht? Sagt er weiter. Habe ich so wupp gemacht? Sag ich noch weiter. Ja, noch weiter? Ist aber ein großes Zelt. Okay, wupp. Und irgendwann habe ich mal gelesen in der Bibel, man soll Gott nicht sagen, es reicht. Sag nie, es ist genug. Sonst hast du nicht genug Siege, nicht genug... Versteht ihr? Es gibt einige Beispiele in der Bibel, wo die aufgehört haben, anstatt es weiterzumachen. Und ich sage, okay, dann stecke ich weiter. Und dann meine Arme sind so rausgewachsen wie im Comic. So ganz lang, dachte ich, das sieht sehr lustig aus. Wupp, ich wusste gar nicht mehr, wo meine Arme sind. Ich habe dann die Krümmung der Erde gesehen und habe alles noch die Pflöcke weitergesteckt. Bis irgendwann Gott sagte, jetzt ist gut. Keine Ahnung, wo die waren. Und machte so, wupp, waren sie wieder da. Hab ich gedacht, Alter, was war das jetzt für eine Aktion? Ist auch gar nicht so wichtig, ich war einfach nur gehorsam. Clemens sagt, die waren in Australien. Ja. Wow. Ist das der Hammer? So, zum Schluss habe ich noch ein Lied für euch, was mir so durch den Kopf schwirrt. Und ich glaube, dieses Lied liebt der Vater. Ist ein Lied, was der Vater liebt. Und das möchte ich laufen lassen. Sammy, bist du ready? Wenn das Lied läuft, mach einfach mal deine Augen zu. Ich weiß, ihr kennt alle das Lied, ihr kennt alle den Text. Ihr braucht nicht mitsingen, da geht's mir nicht drum. Ihr dürft, wenn ihr wollt, aber hör mal genau auf den Text, was in diesem Lied drin ist. Und ich glaube, da will der Vater zu euch reden. Amen. Sammy, wie sieht's jetzt aus?
Treue und Geduld.
Wer ist ein Gott wie er? Hä? Wer ist wie er? Gibt keinen Gott wie er. Ich gebe euch noch ein paar Bibelstellen mit, die ich einfach spüre, euch mitzugeben. Ich hatte es fast vergessen, aber der Herr hat mich daran erinnert. In 3. Mose 7, Vers 9, da heißt es, so sollst du nun wissen, dass der Herr dein Gott allein Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Barmherzigkeit bis ins tausende Glied hält denen, die ihn lieben und seine Gebote halten. Nochmal eine Bestätigung von dem, was wir gehört haben. Was habe ich gesagt? 5. Mose 7, Vers 9. Okay? Dann Zephania 3, Vers 17. Ich lese es vor. Denn der Herr, dein Gott, ist bei dir ein starker Heiland. Er wird sich über dich freuen und dir freundlich sein. Er wird dir vergeben in seiner Liebe und wird über dich mit Jauchzen fröhlich sein. Amen. Fantastische Bibelstellen. Dann noch ein paar Stellen in Römer, die ihr alle kennt. Römer 5, Vers 5. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Amen. Römer 5, Vers 8. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wenn du das verstanden hast, dass Gott seine Liebe schon erweist, wo du noch Sünder und böse warst, wie viel Mann mehr denn jetzt? Wie viel Mann mehr denn jetzt? Wenn, wo du noch Sünder warst, ihn nichts getrennt hat, um dich zu erreichen, dann gibt's auch jetzt nichts, was dich trennt. Oder? Halleluja. Römer 8, Vers 39, kennt ihr auch alle, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur und scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist und zum Herrn. Halleluja. Amen. 1. Korinther 2, Vers 9, zwei Stellen habe ich noch. Sondern wir reden, wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Glaubst du, dass da noch mehr auf dich wartet? Glaubst du, dass da noch viel mehr kommen kann, wenn du ihn liebst? Ich glaube, dass Gott das, was er hat, denen anvertraut, die ihn am meisten lieben. Das hört sich jetzt wieder so leistungsmäßig an. Nein. Ich glaube auch, dass Johannes nicht der Zufallsjünger war, der die Offenbarung empfing, sondern er war der Jünger, der an Jesu Brust lag. Versteht ihr? Je mehr du den Vater liebst, desto mehr kann er dir anvertrauen. Sei da bei mir. Mein Lieblingsbeispiel ist das, ich sag's euch so oft und ich sag's jetzt nochmal, so lange bis ihr es versteht. Und Prophet, das ist eine wahre Geschichte. Prophet sitzt auf dem Airport, will wohin fliegen und der Herr sagt zu ihm, die Maschine da drüben mit den 300 Leuten wird in einer Stunde abstürzen und alle werden sterben. Du gehst jetzt zu diesem einen Mann hin und erzählst ihm das Evangelium. Und er geht rüber, erzählt ihm das Evangelium, er bekehrt sich und der Flieger eine Stunde später in Fernsehnachrichten überall abgestürzt, alle tot. Wisst ihr, da möchte ich hin. Wenn du den Vater so liebst, dass du nicht mehr mit ihm diskutierst, sondern einfach nur machst, was er dir sagt, ist das die größte Form der Liebe. Ich weiß, ihr begreift es nicht. Ich erzähle es immer wieder und ich werde auch nicht aufhören, bis ich in euren Gesichtern sehe, ihr habt es begriffen. Amen. Wenn der Vater dir sagt, geh jetzt darüber. Und warum konnte er es dem Propheten sagen? Weil er weiß, er ist gehorsam. Und Gehorsam ist besser als das Fett von Widdern. Gehorsam ist die höchste Form der Anbetung. Wir denken, Leaders ist die höchste. Nein, Gehorsam ist die höchste Form der Anbetung. Glaubt ihr mir das oder nicht? Jesus war gehorsam, das lesen wir im Philipperbrief, bis zum Tod am Kreuz. Nicht irgendein Tod, sondern zum Tod am Kreuz, den der Vater sich wünschte. Das war die höchste Form der Anbetung. Deswegen hat Jesus auch den höchsten Platz im Himmel bekommen, die höchste Anbetung. Ein Platz, der über allen Plätzen ist, Name, der über allen Namen ist. Versteht ihr? Frag dich, wie hättest du reagiert? Guckst du rüber, da ist eine Schwangere, dann siehst du drei kleine Kinder. Und was kommt sofort in deinen Verstand, wenn du im Verstand bist, anstatt im Geist? Ah, Vater, wie kannst du das zulassen? Ich kann doch nicht sein, dass die alle abstürzen. Kann ich was tun, dass das nicht passiert? Ich renne jetzt rüber und sage den allen, die sollen nicht in den Flieger gehen. Ist es das, was der Vater gesagt hat? Der Vater hat gesagt, geh rüber zu dem einen Mann und erzähle es ihm. Wenn du das begriffen hast, ohne deine Emotionen dich reinlegen. Emotionen sind sehr gefährlich, Leute. Emotionen legen dich rein. Emotionen haben König David zu Bathseba gebracht. Emotionen haben viele Männer Gottes zu Fall gebracht. Vertraue nicht deinen Emotionen. Wer im Geist lebt, herrscht über die Emotionen. Ist das wichtig? Immens wichtig. Ich bin mir sicher, dass auch der Prophet gedacht hat, oh, 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 Aber er hat gesagt, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Und wenn nur der eine Mann gerettet ist, du, wenn wir denken, wir sind besser als Gott, wenn wir denken, wir können jetzt die 300 retten und Gott kann es nicht, das ist Frevel, wisst ihr das? Das ist Gotteslästerung. Und Hochmut und Stolz, ja, danke Martin. Willst du auch dahin? Willst du Gott so sehr lieben, dass dir alles andere egal ist? Dein Stolz, dein Ruhm, dein Wissen, deine Überzeugung. Und dass du dann ganz gehorsam wirst in allen Dingen. Der war bestimmt auch nicht von heute auf morgen so. Es war auch ein Prozess. Ich war entsetzt, als der das erzählt hat. Ich habe das selber gehört von dem. Ich war entsetzt. Ich konnte den Rest des Abends nicht mehr seinen Auslegungen folgen. Ich war entsetzt. Ich habe 3 Nächte nicht geschlafen, weil ich es nicht begriffen habe. Es kann doch sowas nicht geben. Gott kann doch das verhindern. Gott kann doch. Notstrom lief die ganze Zeit. Und der Teufel sagt, super, es klappt. Aber ich möchte dahin. Ich möchte dahin, dass der Vater mir so vertraut. Wow. Das will der Vater. Noch eine Stelle. 1. Johannes 2, Vers 5. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrlich die Liebe Gottes vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sein Wort hält. Weißt du, was das heißt? Wer ist denn das Wort? Weißt du, was das eigentlich heißt? Wer sich zu Jesus hält. Wer sich zu Jesus hält, in dem ist wahrlich die Liebe Gottes vollkommen. Amen. Wer aber sein Wort hält, wer sich an Jesus hält, wer Jesus festhält, wer an Jesus bleibt, in dem ist die Liebe wahrlich vollkommen. Und daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Seht ihr das? In ihm, in Christus. Amen. Papa, ich danke dir für das Wort. Und ich danke dir, auch wenn es vielleicht schwer war, herausfordernd war. Papa, ich danke dir, dass du jeden Einzelnen liebst, der hier ist. Papa, ich danke dir, dass du jeden liebst, der heute nicht da sein kann, dass du die im Internet liebst, die CD bekommen. Papa, und ich bete für all die Menschen, die diese Botschaft hören, dass du ein mega riesiges Werk in ihnen tust. Eine gewaltige Veränderung, dass wir näher zu dir finden, dass wir deine Liebe erkennen, dass wir erkennen, wie dein Charakter ist, dass wir diese 7 Punkte verinnerlichen, dass wir das verstehen, dass wir sagen, Vater, zeig uns, wie du wirklich bist. Mose hatte schon diese Sehnsucht. Er wollte dich sehen. Papa, aber mehr als dich sehen, will ich dich verstehen. Weil ich werde dich eines Tages sehen. Aber ich will dich jetzt verstehen. Jetzt ist die Zeit, dich zu verstehen. Und dann kommt die Zeit, dich zu sehen. Aber Vater, wir haben gehört, dass die Herrlichkeit kommen muss. Und die Herrlichkeit sich verbindet. Und deswegen bete ich, dass deine Herrlichkeit sich manifestiert. Hier in dieser kleinen Gemeinde. In dieser Gemeinde, die dir eine gewaltige Berufung hat. Mit allen, die hier sind, jeder Einzelne, eine gewaltige Berufung, Vater. Und ich bete, dass wir da hineinkommen, in diese gewaltige Berufung. Das, was du für uns hast. Papa, ich bete, dass deine Abenteuer in unser Leben kommen. Und dass wir sehen, wie du siehst, dass wir fühlen, wie du fühlst, dass wir hören, wie du hörst, dass wir reden, wie du redest, dass wir schmecken, wie du schmeckst, dass unsere Sinne vollkommen übernommen sind von dir, Jesus. Papa, und danke, dass das so spannend wird und spannend bleibt. Ich danke dir, dass wir von dir geliebt sind, zuerst geliebt sind, deine Liebe ausgegossen ist in unser Herz. Und danke, dass du uns deinen Geist gegeben hast und wir versiegelt sind mit dem Heiligen Geist. Welch eine Gnade, welch ein Vorrecht, welch ein Unterpfand hast du uns gegeben, den Geist als Pfand, dass wir dir gehören. Danke, dass wir uns völlig entspannen dürfen. Und danke, Jesus, dass wir heute jubeln dürfen und sagen, Halleluja. Ich werde meinen Lauf vollenden. Ich habe Sieg in mein Leben. Ich bin ein Überwinder. Und alle Dinge müssen mir zum Besten dienen. Halleluja, Papa. Alle Dinge müssen mir zum Besten dienen. Alles, was in der Vergangenheit war, alles, was gerade momentan läuft und alles, was in der Zukunft auf mich wartet, muss und wird mir zum Besten dienen. In Jesu wunderbarem Namen. Amen. Halleluja.